Ganz herzlich guten Morgen miteinander. Ich habe vergessen, dass es heute Abend mal ist. Aufgrund von dem habe ich jetzt die Botschaft umgestellt und ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Ist das okay so für euch? Gut. Ich weiss nicht, ich habe aufgeschrieben, dass ich die Botschaft da noch nie gehalten habe. Ich hoffe, es ist so. Sonst sagen Sie das dann am Schluss, oder? Ist das gut? Der Petrus, er sagt, ich gehe fischen. Eine andere Frage, muss ich Hochdeutsch reden? Geht es Mundart? Ist niemand da? Ja, okay, gut. Gut, reden wir Zürichdeutsch. Gut. Der Petrus, er sagt, in Johannes 21, Vers 9, sagt er Folgendes. Wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Johannes 21, Vers 3 sagt er, ich gehe wieder fischen. Ich selber fische ja gerne. Also nicht am See, das ist dort langweilig, sondern im Fluss, wo man einfach mit den Stiefeln aufwärts und so, 2-3 Kilometer, ein paar Forellen, dann geht man wieder heim. Der Mann, der das sagt, das ist der Petrus, der sagt, ich gehe wieder fischen, und er sagt das nicht aus Vergnügen, er sagt das nicht irgendwie, weil er jetzt muss ein Brot verdienen, sondern der Petrus ist zu tief niedergeschlagen. Er ist traurig, er ist entmutigt, er hat Sachen gemacht, die nicht gut sind. Und deswegen geht er und sagt, ich gehe wieder fischen und die anderen Jünger gehen auch mit. Der Petrus selber von seinem Wesen her, von seiner Natur her, ist er eher eine Führungsnatur gewesen. Er war begeisterungsfähig, zielstrebig, willensstark, impulsiv, mutig, risikofreudig. Woher wissen wir das? Ja, zum Beispiel aus dem Schiff raus. Noch mehr?
Und Jesus hat gesagt, ich komme mit dir, weil er will umsteigen.
Genau. Ein paar Beispiele. Oder wir haben gesagt, wo er aus dem Schiff raus ist. Ich bin am See Genezareth gesehen. Wir haben miteinander Schifffahrt gemacht, mit der ganzen Reisegruppe, sind wir angekommen am Ufer. Und innerhalb von 20 Minuten sind die Wellen so hoch gewesen. Wir haben keine 20 Meter mehr gesehen oder 50 Meter mehr gesehen, weil ganz der Sturm und der Wind und der Staub und alles aufgewirbelt. Und in so einem Sturm hinein kommt der Petrus und sagt, wenn du willst, Herr Jesus, komme ich dir entgegen. Also ich würde das nicht machen. Ich bin am See aufgewachsen, bin ein Seebub. Aber ich bin gerne aufs Wasser gegangen, um die Leute zu retten, oder? Mit dem Rettungsschiff und so. Aber ich wäre nie bei hohen Wellen, wäre ich nie übers Wasser gegangen. Hätte ich nicht gemacht. Unmöglich. Aber das zeigt einfach der Petrus, der ist mutig gewesen. Der Petrus hat keine Position beziehen. Woher wissen wir das? Wenn wir schon mal oben sind, ganz oben im Norden von Israel, sind die Banias-Quellen. Und bei den Banias-Quellen hat es verschiedene Tempel. Der Gott Pan, wir haben auch im Kaiser hat einen Tempel hingebaut. Verschiedene Gottheiten. Und der Herr Jesus zieht sich zurück zu diesen Tempeln. Und dann angesichts von diesen Tempeln fragt der Herr Jesus, was sagen die Leute, wer ich bin? Dann sagen sie, ja, du bist Johannes, du bist und so weiter, Elia. Und dann fragt der Jesus, was sagt ihr, wer ich bin? Wie aus der Pistole geschossen, kommt zu und sagt, du bist der Messias. Und wer sagt das? Der Petrus. Das heisst, der Petrus hat keine Position beziehen. Der Petrus war aber auch ein Draufgänger gewesen. Woher wissen wir das? Im Garten Gethsemane, was macht der Petrus? Er nimmt ein Schwert und haut dem Malchus gar nicht mal das Ohr ab. Ja, aber wissen Sie, wie viele Soldaten dort waren? Ich habe das schon mal erwähnt, glaube ich. Wie viele Soldaten sind es gewesen, oder? Es sind ja ganze, es ist eine ganze Horde von Soldaten gekommen, Tempelwach, und haben den Herr Jesus gefangen genommen. Das sind ungefähr 1000 Leute gewesen. Und es ist bei Todesstrafe im Juden verboten gewesen, ein Schwert zu tragen oder ein Dolch. Und es hat dann so eine Sekte gegeben, die Sakürer, und die haben dann, oft dann, wenn es niemand gesehen hat, haben sie einen Dolch da und haben den Römer so gestochen. Und deswegen war es bei Todesstrafe verboten gewesen, einen Dolch oder ein Schwert zu tragen. Aber der Petrus, der nimmt das Schwert mit und 1000 Soldaten da, der ist genug draufgegangen, Schwert raus und mal aus dem Ohr ab. Aber es zeigt einfach, wie das für ein Mensch war. Er ist risikofreudig, weil der Petrus, er geht innen dort an, wo der Herr Jesus geschlagen, gefoltert wird. Er hockt sich am Feuer ab. Klar hat noch der Herr Jesus 3-mal verraten. Oder verlügelt, besser gesagt. Aber der ist risikofreudig. Das zeigt einfach ein bisschen von dem ganzen Charakter, den der Mensch hatte. Gleichzeitig ist aber auch so, manchmal ist sein Maul schneller als sein Verstand. Das gibt es ja. Sein Mut grösser als sein Glaube. Sein Impuls schneller als seine Treue. Und was möchte ich mit dem sagen? Es zeigt uns einfach, der Petrus ist einer von uns, ein ganz normaler Mensch. Mit Schwächen, Vorteil, Nachteil. Wir sind und bleiben Menschen. Wir machen Fehler. Wir kommen alle an unsere Grenzen. Wir müssen erkennen, dass unsere Kraft oft nur klein ist, begrenzt. Und doch hat der Petrus, er hat mit dem Herrn Jesus vieles erlebt. Wunderbares, herrliche Sachen hat er erlebt. Er hat zum Beispiel erlebt, dass der Herr Jesus aus 2 Brot oder 3 Brot, 2 Fisch, hat er eine ganze Menge satt gemacht. Der Herr Jesus fragt die Jünger, ja, haben die jemals Mangel gehabt? Der Petrus sagt nie. Der Petrus hat erlebt, wie der Herr Jesus sie versorgt hat. Er hat erlebt, wie der Herr Jesus da ist. Er hat erlebt, wie der Herr Jesus lahme gehend macht. Er hat erlebt, wie du auch gelesen hast, Johannes, wie der Herr Jesus Menschen gesund macht, Aussätzige heilt. Der Petrus hat Wunder über Wunder erlebt. Und was wollte ich mit dem alles sagen? Es zeigt uns einfach, der ganze Petrus, auf der einen Seite sein Versagen, auf der anderen Seite sein Charakter, auf der anderen Seite der Herr Jesus, all das. Ich glaube, der Petrus ist hin und her gerissen gewesen. Und plötzlich kommt es beim Petrus so ganz anders. Er hat den Herr Jesus auf dem Berg von der Verklärung erlebt, wie der Petrus sagt, es ist gut da zu sein, komm, wir machen gerade 3 Hütten, eine für Mose, eine für Elia, eine für dich. Das zeigt uns übrigens auch, im Himmel werden wir einander kennen, weil der Elia und der Mose sind nicht angeschrieben gewesen wie Zeugen Jehovas, sondern Mormonen. Aber der Petrus hat es genau gewusst. Ah, du bist der Mose, herzlich willkommen. Ah, du bist der Elia, wunderbar. Das heisst, der Petrus hat genau gewusst, wer das ist. Und von dort, auf dem Berg von der Verklärung, hat einfach Jesus gesehen. Und plötzlich ist sein Leben ganz anders. Er ist begeistert von Jesus. Er hat Jesus erlebt. Er kennt seinen eigenen Charakter. Und plötzlich sagt er, ich gehe wieder fischen. Hat doch alles keinen Sinn. Ja, was ist passiert? Er hat erlebt das Geschehen von Golgatha. Und ich weiß nicht, ob wir uns ein Stück weit in die ganze Situation von Petrus hineinversetzen können. Er hat erlebt, wie der Herr Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wird. Er hat erlebt, wo die Soldaten fragen, wir können Jesus holen. Wie der Herr Jesus sagt, ich bin's. Und 1000 Soldaten gehen einfach um. Er hat erlebt, wie der Herr Jesus sich den Abeladen binden. Er hat zugeschaut, wie der Herr Jesus geschlagen wird. Er hat gesehen, wie der Herr Jesus mit Dornen gekrönt wird. Er hat gesehen, noch im Garten Gethsemane, wie seine Schweißtropfen sind wie Blut geworden. All das hat er erlebt. Er hat gesehen, wie der Herr Jesus ist bespeuzt worden. Wie die Soldaten ihn mit Geißeln haben so geschlagen, dass die Hautfetzen von seinem Körper sind runtergegangen. All das hat der Petrus erlebt. Er hat sein eigenes Versagen erlebt. Er hat 3-mal hatte der Herr Jesus verleugnet. Er hat noch einige Stunden vorher hat er gesagt, ich werde mit ihm tot gehen. Er hat erlebt, wie er beim Kreuz gehört. Er hat ja, ist er davor gelaufen, ist er davor gerannt. Er hat gesehen, wie der Herr Jesus ihn anschaut. Er geht raus, weint bitterlich. Er ist der, der von weitem gehört. Ich weiß nicht, wie weit er sich vom Kreuz entfernt ist gestanden. Er hat aber erlebt, wie es plötzlich vom Nachmittag um 12 bis am Nachmittag um 3 Stock dunkel wird. Er hat erlebt, wie der Herr Jesus in seinem Todeskampf schlussendlich ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? All das hat der Petrus erlebt und es zeigt uns einfach die tiefen Abgründe von der menschlichen Seele, von dem, was der Petrus durchgemacht hat. Und dann einige Tage später kommt es wieder ganz anders. Plötzlich hört er von Frauen, die sagen, der Herr Jesus ist auferstanden. Der Herr Jesus ist nicht da, der Herr Jesus ist nicht im Grab. Er rennt zum Grab, er schaut ins Grab hier, der Herr Jesus ist nicht dort. Sie sagen, er ist auferstanden, er ist uns begegnet. Und all das, das zeigt uns einfach die ganze seelische Tortur, die der Mann innerlich durchgemacht hat. Er weiss, ich habe versagt. Er weiss, mein Herr, den ich bezeugt habe, oben bei der Banyasquelle, du bist unser Messias, du bist Christus. Er ist gestorben, gekreuzigt, bespeuzt. Ich habe ihn verleugnet. Petrus sagt wieder zu sich, habe ich mich getauscht? Habe ich meine Fähigkeiten völlig überschätzt? Und all das, ich glaube, ist einfach zu viel geworden für den Petrus. Und aus all dem sagt er, ich kann wieder fischen. Es ist so eine normale menschliche Reaktion. Ich weiss nicht, wie ich dort in dieser Situation reagiert hätte. Ich weiss es nicht. Ich glaube, mit dem, dass der Petrus sagt, ich kann wieder fischen, sagt er, es hat doch alles keinen Sinn. Es bringt doch alles gar nichts. Oder das passiert uns Menschen oft so schnell. Wenn wir in solche Situationen kommen, wenn wir versagen, wenn wir auf die Nase fallen, dann sind wir schnell in der Situation, dass wir uns zurückziehen, dass wir das Feld anderen überlassen, dass wir sagen, zu ihr, wie Vogel-Strauß-Politik, Kopf in den Sand. Sehr schnell sind wir am Resignieren. Vielleicht läuft es eben nicht ganz so in unserem Leben, wie wir es gerne hätten. Ob es das in unserer Beziehung, in unserer Ehe ist, am Arbeitsplatz. So schnell sind wir einfach am Rand von dem, was wir können. Genauso ist es beim Petrus. Petrus, er sagt, ich gehe fischen. Und vielleicht ist es auch in deinem Leben so, dass wir sehr schnell sagen, es hat doch alles keinen Sinn. Und wenn man heute in die Welt hineinschaut, in die christliche Welt, wie viele Christen rühren auch den Bettel an. Leider erleben wir das immer wieder. Oder am Christsein heute, und das wird wahrscheinlich noch zunehmen, weht ein eher rauer Wind entgegen. Christliche Werte sind heute nicht mehr gefragt. Wenn du für christliche Ethik einstehst, dann bist du irgendwie am Rand der Gesellschaft. Wenn man heute sagt, das ist Sünde und das ist nicht Sünde, dann haben wir irgendwie schon nicht ganz dicht. Und Christi ist auch gerade in der Welt so, dass Menschen heute immer mehr verfolgt werden, weil sie sich zu Christus bekennen. Allein im letzten Jahr vom 1. Oktober, also besser gesagt vom 1. Oktober 2022 bis am mit 30. September 2023 sind über 14'000 christliche Gebäude und Kirchen zerstört worden weltweit. Und all das, wenn man das so erlebt, wenn man das so sieht, wenn man das verfolgt, das kann Traurigkeit auslösen. Das kann Niederschlagenheit bewirken. Aber lassen wir jetzt mal das und gehen wieder zurück zu Petrus. Der Petrus ist enttäuscht und sagt, komm, ich gehe wieder fischen. Und wenn ich gehe fischen, meistens fange ich etwas. Manchmal nicht der, den ich will, oder? Ich gehe letztens mit einer Riesenforelle ab. Die ist so gross, die hat mir alles verrissen. Aber meistens fange ich etwas. Der Petrus, er geht fischen und das war einer, der gewusst hat, wo die Fische stehen. Er genau gewusst zu dieser Zeit, dort muss ich die Netze auf die Tiefe mit dieser Maschengröße. Er genau gewusst. Und der Petrus, er krampft zusammen mit seinen Freunden die ganze Nacht, er fängt nichts und schlussendlich ist er völlig resigniert. Und wisst ihr, wenn wir so resigniert sind, wisst ihr, was wir dann brauchen? Wir brauchen eine Begegnung mit Jesus. Der Petrus, er ist enttäuscht. Und da begegnet ihm der Herr Jesus, er, der am Kreuz gesiegt hat. Da begegnet dem Petrus, dem niedergeschlagenen, enttäuschten Mann, begegnet der Herr Jesus, der den Tod hat überwunden. Wo siegreich aus dem Grab ist entstanden. Der Petrus, er weiß, ich muss jetzt zum Herrn Jesus, ich muss zum Herrn Jesus. Und interessant ist dann da sieht er am Ufer, lesen wir Johannes 21, Vers 7, wie der Johannes sagt, oder? Wie der Herr Jesus sagt, Kinder, habt ihr was gefangen? Ganz nach nichts. Johannes 21. Und sagt der Johannes, und das brauchen wir manchmal, also ein Freund, der uns zur Seite ist und uns einen Schupf gibt und sagt, du, ich schupfe dich wieder mal richtig zum Herrn Jesus. Und genau das macht der Johannes. Der Johannes hat sofort so vercheckt, sofort gemerkt, ja, das ist der Herr Jesus. Und er sagt dem Petrus, dem niedergeschlagenen, traurigen, entmutigten Petrus, sagt, der Johannes, du, es ist der Herr Jesus. Und das macht der Petrus, Johannes 21, Vers 7, lassen wir, er wirft sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest, sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Jetzt habe ich eine Frage. Hat der Petrus können schwimmen? Ja, zuerst ist er fast versoffen, oder? Oder sagen wir das nicht in Berndeutsch, so, oder? Das ist ein schöner Ausdruck, aber für Trick ist nicht schön, oder? Deswegen kann man schon sagen. Hat der Petrus können schwimmen? Wissen Sie, wie weit der Petrus noch vom Ufer war? Sind Sie schon mal am See Genezareth gewesen? Das ist etwa 33 Meter tief, oder vielleicht ein bisschen mehr. Und wenn man schon 100 Meter vom Ufer entfernt ist, ist es ziemlich tief. Der Petrus hat können schwimmen. Aber wenn die Wellen einen Meter hoch gehen, dann geht es, das heißt, schwimmen nicht, oder? Und deswegen, wir lesen da, er wirft sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest, sprang ins Wasser, um schnell ans Ufer zu sein. Und das war ungefähr 100 Meter vom Ufer entfernt. Und ihr könnt dann weiterlesen, starten, wie viele Ellen das sind. Als Peter könnte schwimmen, der hat so schnell wie möglich einfach wollen zu Jesus. Ich muss zu Jesus, ich brauche eine Begegnung mit ihm. Und wie es schön ist, wenn man zum Herrn Jesus kommt, was man beim Herrn Jesus findet, das finde ich so etwas Schönes. Wir lesen miteinander Johannes 21, Vers 9. Und es ist ja das, was wir heute Abend, also heute Nachmittag feiern, das Abendmahl. Er findet beim Herrn Jesus was, entdeckt den Tisch. Wir lesen miteinander Johannes 21, Vers 9. Wie sie nun an das Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden, einen Fisch darauf liegen und Brot. Und wisst ihr, das Schönste ist, der Herr Jesus hat ja nach seiner Auferstehung gegessen. Gibt es irgendwie eine Zukunftsvision? Ich weiß nicht, wie es wird sein im Himmel, keine Ahnung, aber wenn der Herr Jesus mit seinem Auferstehungsleben ist, also da freue ich mich auf den Himmel. Ja, ich weiß nicht, ob es so wird sein, aber da lesen wir es. Der Petrus, entmutigt, enttäuscht, niedergeschlagen, er schwimmt ans Ufer und was findet man? Herr Jesus entdeckt den Tisch. Und das Schöne ist, ich weiß nicht, ob wir schon mal im Orient sind eingeladen gewesen, am entdeckten Tisch. Wir sind eingeladen gewesen zu Shavuot, also zu Pfingsten in Israel, mit einer befreundeten Familie. Und dann gibt es einfach, dann gibt es Mehlspeisen, Milchspeisen, also Käse und so, Käsekuchen und so weiter und so fort, oder? Und der Tisch, der wird deckt, wenn jetzt 10 Personen da sind, für 30. Also der hat so viele Sachen auf dem Gallschatz, kannst du dich erinnern? Also ist so viel, kann man gar nicht essen. Aber es ist einfach die Gastfreundschaft, die einfach da gezeigt wird. Und wenn man zu einem Gastmahl geht im Orient, was braucht man? Nicht nur einen grossen Hunger, sondern auch sehr viel Zeit. Und das Schöne ist, der Herr Jesus, er nimmt sich Zeit, er brödelt den Fisch, das sind Brot, und der Herr Jesus nimmt sich Zeit für speziell ein Mann, für den Petrus. Der, der enttäuscht ist über sich selber, der niedergeschlagen ist, der entmutigt ist, dem seine Gefühle einfach auf und ab gehen. Und der Herr Jesus fragt dann in Johannes 21, Vers 12, Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Ich wäre gerne in dem Kreis von diesen Jüngern gucken. Und die ganze Nacht haben die gefischt, die haben sich abgekrampelt, die haben nach Fisch gestunken, vielleicht haben sie keinen gefangen, aber Fische nicht stinken. Ja. Und sie sind voller von Schweiß. Oder wenn man noch neben jemandem sitzt, der nach Schweiß schmeckt, ist nicht unbedingt so angenehm. Das ist mir hier alles gleich. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Entmutigt. Der Petrus, ich denke, sein Blick, er hat wahrscheinlich Jesus gar nicht gross anschauen. Sein Gewissen aufgewühlt. Sein Versagen ihm vor Augen. Sein Gesicht von den Tränen verschmiert. Und da ist ein Tisch deckt, und zwar deckt mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Vergebung, mit Achtung, mit Respekt. Und schön ist, beim Herrn Jesus dürfte Petrus zur Ruhe kommen. Und das ist genau das, was der Herr Jesus auch möchte, dass wir immer wieder neu bei ihm zu hoch haben, dass wir staunen über ihn, über sein Wesen, seine Art. Oscar Wilde hat mal gesagt, nach einem guten Essen ist man geneigt, jedem zu verzeihen, selbst den eigenen Verwandten. Hannes, ja? Oder hat er kein Problem mit den Verwandten? Okay. Ich lese es nochmal. Oscar Wilde hat mal gesagt, nach einem guten Essen ist man bereit, jedem zu verzeihen, selbst den eigenen Verwandten. Das ist das Hören der Wahrheit. Und interessant ist, der Petrus, er hat versagt. Der Petrus ist niedergeschlagen. Und der Jesus kommt nicht und sagt, du Petrus, was hast du gemacht? Zuerst gibt er ihm mal etwas zu essen. Ich weiß noch gut, als ich in Afrika war, ich habe noch nie so einen guten Fisch gegessen wie in Afrika. Noch nie. Der war so gut gewesen, so gut gewürzt. Der Fisch mit mir Jesus hätte ich gerne probiert. Der Petrus, er isst. Und dann sagt der Herr Jesus zum Petrus folgendes, Johannes 21, Vers 15, als sie nun gefrühstückt hatte, also erst nach dem Essen. Und eben übrigens auch für eine gute Beziehung, wenn ihr das Problem habt, zum Besprechen zuerst einmal etwas zu essen geben, ein Glas Wein dazu und dann das Problem besprechen. Und wenn ihr kein Wein trinkt, halt einfach etwas, was ihr gerne hat. Aber einfach zuerst am Magen füllen und dann Probleme ansprechen. Genau das Gleiche macht der Herr Jesus. Er sagt, Johannes 21, 15, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und der Herr Jesus stellt einfach der Petrus eine Frage. Der Jesus spricht den Petrus ganz persönlich an. Und interessant ist, der Herr Jesus braucht bei seiner ersten Anrede, braucht er der alte Name von Petrus, wo der Petrus getragen hat, bevor der Herr Jesus ihn berufen hat. Und ihr müsst euch das vorstellen, der Petrus, er ist enttäuscht, er ist niedergeschlagen, er ist traurig, entmutigt, hat versagt und er geht zurück in seinen alten Beruf, wieder fischen. Er fängt die ganze Nacht nichts, begegnet ihm der Herr Jesus und dann kommt der Herr Jesus und sagt zu ihm, du Petrus, und er braucht den Namen, den er gehabt hat, bevor er ihn berufen hat. Petrus, willst du wirklich wieder zurück in dein alte Leben? Petrus, willst du wieder zurück zu deinen Fischernetz? Petrus, willst du wieder zurück in das Leben ohne mich? Und der Petrus kann gar nicht an, Herr Jesus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und das bewegt mich zutiefst. Wie oft haben wir den Herr Jesus schon enttäuscht? Wie oft sind wir niedergeschlagen? Und wie oft können wir nicht weiter, kommen wir an unsere Grenzen? Und dann kommt der Herr Jesus einfach, du willst nicht ganz nah bei mir bleiben. Willst du nicht ganz nah bei mir sein? Wie oft denken wir, es hat doch gar keinen Sinn. Und genau dann brauchen wir wieder ganz neue Begegnung mit dem Herr Jesus. Und der Petrus sagt nur, Herr Jesus, du weißt doch alle Dinge, du weißt doch, dass ich dich liebe. Das ist der Herr Jesus. Und ich hoffe, dass das in euch ein bisschen das Staunen auslöst über unseren Gott. So ist Jesus. Der Petrus möchte nur eins von ganzem Herzen bei Jesus sein. Und so kommt dann Jesus und fragt den Petrus ein zweites Mal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? In Vers 16a. Nochmal, der Petrus weiß, er hat einen Fehler gemacht. Der Petrus weiß, er hat versagt. Der Petrus hat wieder neu müssen feststellen, das stellen wir ja auch immer wieder neu fest, dass wir selber ja gar nicht können. Und über all dem, dass wir uns selber anschauen, ein bisschen zu fest fokussiert sind auf uns selber, sind wir dann niedergeschlagen und enttäuscht. Und jetzt kommt der Herr Jesus zum Petrus und sagt, du Petrus, willst du dich nicht wieder ganz neu fokussieren, nicht auf dich, nicht auf deine Probleme, nicht auf deine Niederlage, sondern willst du nicht dich fokussieren auf den, der dich berufen hat, auf Jesus. Der Herr Jesus sagt zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Oder der Petrus hat den Herr Jesus aus den Augen verloren. Und weil er Jesus aus den Augen verloren hat, weil er sein eigenes Versagen vor den Augen hat, steht er in der Gefahr, alles einfach hat doch keinen Sinn. Aber ist nicht der Petrus berufen worden in die Jesus-Nachfolge? Ist nicht, wenn du als Kind Gottes bist, berufen worden, ganz nah beim Herrn Jesus zu sein. Und so schnell stehen wir in Gefahr, eben aus der Bahn geworfen zu werden. Und deswegen braucht es wieder ganz neu eine Fokussierung, nicht auf uns, nicht auf unsere Schwachheit, nicht auf unsere Niederlage, nicht auf unser Versagen, sondern wir brauchen wieder ganz neu eine echte, lebendige Beziehung mit Jesus. Simon, hast du mich lieb? Petrus, liebst du mich? Es geht in unserem Christsein nicht um grosse Erkenntnis. Es ist wunderbar, wenn man die Bibel kennt, wenn man weiss, was drin steht, wenn man Zusammenhang sieht, aber es geht schlussendlich um eins, nämlich um eine echte, tiefe, lebendige Beziehung mit Jesus. Und das wird auch in der Ewigkeit so sein. Weil wenn wir ganz nah bei Jesus sind, dann sind wir dort, wo wir angehören. Und dann ist unser Herz erfüllt von dem, nämlich von seinem Frieden und von seiner Freude. Und wir sind an dem Ort, wo wir hingehören. Und wir haben gesehen, der Petrus, er hat versagt. Wir haben gesehen, der Petrus war eine willensstarke Persönlichkeit. Und kommt der Herr Jesus jetzt und fragt ihn das dritte Mal und sagt zu ihm, in Johannes 21, 17, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus, zielstrebig, begeisterungsfähig, willensstark. Aber wisst ihr, wenn wir eine Person sind, die eben so willensstark sind, wenn wir eine Person sind, die vielleicht sehr stark emotional sind, dann stehen wir in der Gefahr auch, aus unserem Wesen raus, aus unserem Charakter raus, aus unserem Sein raus, Jesus nachzufolgen. Aber der Herr Jesus sagt zu Petrus, Johannes 21, Vers 18, sagt er, Petrus, jetzt wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Also der Petrus, er ist ein emotionaler Typ gewesen. Er war ein Mensch, der versagt hat. Es war ein Mensch voller Gefühle, wie wir alle. Einer mehr, einer weniger. Und die Gefahr ist bei uns als Christen, ist, dass wir eben vom Willen, Emotionen, Gefühle oder Niederlage uns bestimmen lassen. Im dritten Frage nimmt der Herr Jesus den Petrus und sagt, jetzt Petrus, jetzt wird ein anderer dich führen und leiten. Nicht deine Gefühle sollen dich leiten. Nicht dein Wille soll dich leiten, nicht deine Impulse, deine Reaktionen und auch nicht deine Niederlagen. Sondern einzig und allein das Wort Gottes. Wir dürfen lernen, dass wir uns bestimmen lassen vom Wort Gottes. Eben, ich lese nochmal Johannes 21, Vers 18. Nun, Petrus, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Durch was leitet und führt der Herr Jesus? Durch unsere Gefühle? Durch unseren Charakter? Durch unsere Niederlage? Oder durch sein Wort? Verstehen Sie den Gedanken? Wir dürfen lernen, dass wir wirklich uns orientieren, ganz klar am Wort Gottes. Und interessant ist, der Petrus, der so ein emotionaler Typ war, ich kann mir vorstellen, dass er ähnlich war wie ich, hat er gerne gefischt. Ja. Schnell einmal verrückt worden, Schwert abgehauen. Ich weiss noch gut, dass Jugendliche, wenn einer mir nicht gepasst hat, hat er halt eine gehabt. Ja, ist wirklich. Aber schön ist, der Petrus ist verändert worden. Und wir dürfen verändert werden in den Jahren der Nachfolge. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil der Herr Jesus uns verändert. Weil wir ganz nah beim Herrn Jesus sind und er wird unser Charakter wird geschliffen und er wird so gemacht, dass wir bereit sind für den Himmel. Der Petrus sagt am Ende von seinem Leben, es ist kurz vor seinem Märtyrertod, sagt er folgendes, 2. Petrus 3, Vers 18. Und das zeigt uns einfach, wie der Petrus, er ist bereit sie mit Jesus zu sein, mit Jesus zu gehen und bei Jesus zu bleiben, von Jesus sich verändern zu lassen. Und dann sagt er das, am Schluss von seinem Leben, sagt er 2. Petrus 3, Vers 18, sagt er, lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmt sein. Ja, wer ist denn Gnade? Ist nicht Jesus? Mit anderen Worten sagt er da, Macht doch und lasst es zu, dass eures Leben von Jesus bestimmt wird. Und sagt er weiter, ich lese es nochmal, nach der neuen Genfer Übersetzung, lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Um das geht's. Es geht nicht um ein riesengroßes theologisches Wissen. Es ist gut, wenn wir es haben. Und viele Leute, die nicht in der Bibel lesen, das finde ich tragisch. Aber man muss nicht biblisches Wissen einschaufeln wie eine Schublade und dann knallherzig vom biblischen so. Nein, wir sollen staunen über Jesus, wir sollen staunen über sein Wesen, seine Art, um das geht es. Und deswegen sagt der Petrus am Ende von seinem Leben, weil er so viele Jahre, 30 Jahre jetzt mit dem Herrn Jesus unterwegs, sagt er, lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmt sein und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Denn ihm gebührt die Ehre jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Das ist der Petrus. Und das macht mir so Mut, wenn der Herr Jesus mit dem Petrus fertig wird. Wird er dann nicht auch mit deinem Leben fertig? Kommt er dann nicht auch mit deinem Leben ans Ziel? Der Petrus hat Gottes Wort als seine Richtschnur genommen. Hat angefangen, sein Leben nach dem Wort Gottes auszurichten. Ja, der Herr Jesus ist schlussendlich der Dreh- und Angelpunkt geworden von Petrus im Leben. Genau das Gleiche darf er bei uns sein. Und wisst ihr, das Schönste ist, der Petrus, er war so erstaunt über das Wesen und Art von Herrn Jesus. Und worin sehen wir das? Und der Petrus, er kommt, der Petrus fängt die ganze Nacht nichts. Er hört, der Herr Jesus ist am Ufer. Der Herr Jesus sagt, werfet das Netz aus, auf der anderen Seite vom Boot. Der Petrus und die anderen machen es. Und dann heisst es, das Netz war voll Fisch gewesen. Und wir lesen miteinander Johannes 21, Vers 11. Johannes 21, Vers 11. Dort steht, da ging Simon Petrus hinauf, und es hatten so viele Fische gehabt. Dann ist der Petrus ans Ufer geschwommen, und nachher ist der Petrus dran und hat das Netz dann selber noch ans Ufer gezogen. Er selber hat es gezogen. Er. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll große Fische, 153 auf das Land, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Der Petrus, er hat sich gefragt, was? So viel Fisch? 153? Er macht den grössten Fang von seinem Leben. Und ich kenne ja die Novelle von Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Aber da, beim Herrn Jesus, da ist das Netz voll. Beim alten Mann und das Meer hat er einen riesen Fisch gefangen, hat sein Boot hinein da, hat seinen Hafen zurückgeschleppt und schlussendlich, als er in den Hafen gekommen ist, haben alle Haie, haben das ganze Fisch weggefressen, haben nur noch den Kopf und das ganze Knochengestell hinten dran. Beim Jesus ist es ganz anders. Beim Herrn Jesus versagt man, beim Herrn Jesus ist man enttäuscht über sich selber und dann begegnet man dem Herrn Jesus und der Herr Jesus sagt, rühr es nicht ab und dann fängt er 153 Fisch. Und wisst ihr, was 153 bedeutet? 153 ist kein Zufall. Und wenn Israel sie waren, haben wir jemanden gefragt, du, was bedeutet 153? Und ich interessant, ich habe es dann noch ein bisschen geforscht im Internet, und der Werner Gitt hat es sehr, sehr schön, hat es auch grafisch dargestellt. Im Judentum ist es ja so, da hat jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert. Und wisst ihr, was der Zahlenwert ist, von ich bin Gott? 153. 153. 1, 2, 153 Fisch. Und interessant ist, wenn ihr die Geschichte weiterlesen, heisst es nachher dann da, und sie haben ihn nicht mehr müssen fragen, wer er ist. Lassen wir miteinander Johannes 21, Vers 13. Da sagt Herr Jesus, kommt her, frühstückt, kein aber von den Jüngern wagt ihn zu fragen, wer bist du denn? Sie wussten, dass es der Herr ist. Ja, warum? Allein schon die Fische haben schon direkt, haben schon nur geredet. Ich bin Gott, Ani Elohim. Also wer gerne das will, wir haben das da aufgeschrieben, da. habe es leider nicht auf dem Beamer. Ich hätte ihm das vom Beamer zeigen können. Ani Elohim. Wenn er das gerne fotografieren kann, kann es gerne fotografieren, kann er mitnehmen und seine Bibel hier tun. Da redet Gott selber zum Petrus. Und Ani Elohim ist der meistgebrauchte Gottesname im Alten Testament. Der Herr Jesus offenbart sich ihm, ich bin der ewige Gott. Ich bin der Höchste, ich bin der Ewige, ich bin der Allmächtige, ich bin der Schöpfer vom Universum. Was ist das für ein Geschenk? Oder interessant ist, der Petrus ist unter dem Kreuz gestanden, vielleicht hat er von weitem geschaut, und über dem Kreuz ist gestanden, was ist gestanden über dem Kreuz? Ja, Jeshua ha-Nozri v'melech ha-Yehudim. Und abgekürzt, die Juden haben das gemacht, Jeshua ha-Nozri v'melech ha-Yehudim. Haben immer den ersten Buchstaben genommen und zusammengesetzt. Da gibt es nämlich den Gottesnamen Yahweh, der Erlösergott. Und der Erlösergott hängt dort am Kreuz. Und deswegen sind die Pharisäer und Schriftgelehrten gegangen, sofort zum Pilatus und gesagt, du, das musst du sofort ändern, das geht nicht. Und dann sagte Pilatus, das, was ich geschrieben habe, ich geschrieben, Jeshua ha-Nozri v'melech ha-Yehudim. Da hängt der Erlösergott. Der Petrus ist unten durch, er sieht das. Wow, mein Erlösergott, er ist im Tod, er ist auferstanden, er lebt. Und jetzt begegnet er dem allmächtiger Gott, der Gott, der alles in der Hand hat, der Gott, der nie zu spät kommt. Und genau das brauchen wir in unserem Leben immer wieder neu. Wir brauchen eine Begegnung unter dem Kreuz und wir brauchen eine Begegnung mit dem Allmächtigen. Jeshua notri wo melcha yehudim, Yahweh Gott. Und wir brauchen die Begegnung immer wieder mit dem, ich bin der Ewige. Ich bin Elohim. Ich bin der, der dein ganze Leben einfach in der Hand hat. Ich bin der Gott, wo es heißt im Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das brauchen wir immer und immer wieder neu. Und deswegen gehen Leute fischen. Gehen zum Herrn Jesus. Ja? Okay. Dann miteinander still werden und beten. Herr Jesus, was bist du für ein wunderbarer Gott? Am Kreuz hast du zahlt, dass der Erlöser Gott. Und Herr Jesus, wir dürfen zu dir ans Kreuz kommen, wir dürfen uns bekehren. Danke dir dafür, dass du aber auch der allmächtige Gott bist, der, der alles in seinen Händen hat, auch unser persönliches Leben. Und so werden wir einfach mit dir unterwegs sein und mit dir unterwegs bleiben und einfach immer wieder neu staunen über dich und schenke, dass das staunen bleiben darf. Nicht nur jetzt, sondern auch morgen und übermorgen. Ja, bis in alle Ewigkeit. Denn du bist der Ewige. Und wir sind deine Geschöpfe. Und wenn wir bei dir sind, ganz nahe bei dir, dann sind unsere Sehnsucht erfüllt. Dann ist unsere Freude da, Herr Jesus, und dafür werden wir dich preisen. Wir sind dort, wo wir angehören. Danke aus tiefstem Herzen, Herr Jesus. Amen.